Es ist ein bisschen so wie mit der eigenen Familie. Man kann sie sich nicht selbst aussuchen, aber irgendwie fühlt man sich dann doch miteinander verbunden. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft haben auch nicht immer dieselben Interessen. Oliver Scheidt, unter anderem Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, sieht hier ganz kreative Allianzen. Was sind denn das für Allianzen, die es da gibt? Was für kreative Möglichkeiten bestehen da?
Es ist wichtig, dass man zunächst einmal die Handlungslogik analysiert, unter der Staat, Markt und Zivilgesellschaft eben ihre Aktivitäten im Kulturbereich entfalten. Der Staat erfüllt ja einen öffentlichen Auftrag. Die Wirtschaft muss letztlich Gewinn erzielen, also ist an Kommerz interessiert und natürlich letztlich auch an der Gesellschaft. Aber zunächst einmal da können Wirtschaftsunternehmen nur überleben, wenn sie Kommerz machen, also im Tausch und im Kauf etwas gewinnen. Und die Zivilgesellschaft, die orientiert sich an der Handlungslogik der Solidarität. Also Solidarität, Kommerz und Tausch und Macht und öffentlicher Auftrag sind die drei Handlungslogiken. Aber da gibt es natürlich Verflüssigungen und Überschneidungen. Und wenn beispielsweise der öffentliche Auftrag des Staates mit der Solidarität eines Vereins, einer Stiftung zusammenkommt, dann kann es eine Allianz geben. Genauso wenn der Staat mit der Wirtschaft, die im Sponsoring Imagepflege betreibt, zusammengeht, dann gibt es eben auch Überschneidungen und Übereinstimmungen. Und das zu analysieren ist sehr wichtig.
Klingt alles sehr logisch, was Sie sagen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da noch ziemlich vieles im Argen liegt.
Ja, es wird oft unterstellt und es gibt ein neues Buch, das ich in meinem Vortrag erwähnt habe, Geld frisst Kunst, Kunst frisst Geld. Dort wird unterstellt, dass der Staat sich immer mehr der Wirtschaft, ich sage mal, an den Hals schmeißt und sich selbst privatisiert und die Wirtschaft nur noch unter ökonomischen Aspekten handelt und insofern sich alles kommerzialisiert, auch die öffentlichen Kultureinrichtungen sich kommerzialisieren. Mhm. Da ist ein wahrer Kern, weil es eben oft so ist, dass man in den öffentlichen Einrichtungen nur noch danach schielt, kann man vielleicht Sponsoren gewinnen und dann kommt man in einen solchen Modus hinein, dass man seine eigentlichen Ziele vielleicht aus dem Auge verliert. Und darüber zu diskutieren, darüber sich auszutauschen, das war auch immer wieder auf diesem Kongress ein großes Thema.
Ein großes Thema war ja auch das Thema Personal und bei gerade solchen Allianzen, wie Sie sie ansprechen, ist ja Personal wahrscheinlich das A und O.
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir diese beiden Seiten der Medaille, nämlich einmal die wirtschaftliche Effektivität und Effizienz im Blick zu behalten und auf der anderen Seite Relevanz und Wirkung zu erzielen für das einzelne Individuum, indem wir Kultur vermitteln, Kultur fördern und Persönlichkeiten entwickeln, dass diese beiden Seiten einer Medaille, von denen in der Kulturökonomie und in den Kulturbetrieben und in den öffentlichen Kultureinrichtungen Handelnden, dass diese beiden Seiten der Medaille erkannt werden und das Ganze am Ende zu einer Haltung führt, die heißt, wir nehmen Verantwortung für die Kulturförderung wahr. Und diese Haltung zu entwickeln ist sehr wichtig in der Personalentwicklung. Und ich denke, das tut beiden Seiten gut, sowohl den Wirtschaftsleuten, dass sie eine Haltung haben in ihrer gesellschaftlichen Ausrichtung und Verantwortung, auf der anderen Seite, die in öffentlichen Betrieben arbeiten, eine Haltung entwickeln, in der sie auch Effektivität und Effizienz nicht als etwas Negatives ansehen. Denn sie bekommen auch Geld anvertraut von der öffentlichen Hand und müssen damit auch sorgvoll umgehen und nicht nur dann, wenn sie im Zweifel in die Insolvenz geraten würden, in einem Privatbetrieb.
So ein bisschen nehme ich jetzt von diesem Kongress auch mit, dass die Kulturbetriebe an sich mit einer unglaublich kreativen, spannenden Materie zu tun haben, aber in der Verwaltung dann doch noch ganz schön stark unkreativ sind. Wie kann man die dazu bringen, dass mehr so ein Design-Thinking-Geist dort entsteht?
Das Personal ist dafür der Schlüssel. Wir brauchen und haben ja auch ausgebildet Kulturmanagerinnen und Kulturmanager, Kulturakteure, Kulturschaffende, die Flexibilität in die Betriebe hineinbringen. Nur wenn die Rahmenbedingungen seitens bürokratischer und gesetzlicher Regelungen so sind, dass Kreativität behindert wird, dann wird es schwierig. Und insofern geht es auch immer wieder darum, eine Organisationsentwicklung zu betreiben, in der man nicht den drei Beamtengrundsätzen nur frönt, die da lauten, könnte ja jeder kommen, haben wir schon immer so gemacht, wo kommen wir denn da hin? Sodass man seine Kreativität auch darauf hin ausrichtet und lenkt, Strukturen zu verändern, Organisationsentwicklungsprozesse anzuregen, neues Personal einzustellen, Ideen zuzulassen, kreative Freiräume zu ermöglichen. Und darauf achten wir, wenn wir Personal auswählen, dass ein solcher Geist da vorhanden ist.
Wir hatten ja gestern dieses schöne Beispiel, Sie saßen mit selbst drin in dieser Studie, die vorgestellt wurde, dass unter anderem herausgekommen ist, dass die Weiterbildung einfach nicht dementsprechend, was das Personal will. Wie meinen Sie, kann man mit solch einem Defizit umgehen?
Das Erste, was wir feststellen müssen, ist, es wird viel zu wenig darüber geredet. redet unter den verschiedenen Ebenen mit den Mitarbeitern direkt auch, was braucht er denn? Da wird unterstellt, sie bräuchten eine Office-Schulung. Das wird von den Führungskräften genannt. Das ist sicherlich wichtig, aber das zählt aus meiner Sicht zum Standard. Und wenn dafür kein Geld ist, dann weiß ich es nicht. Denn man spart viel Zeit, wenn man richtig mit Office umgeht. Und insofern muss man den Dialog stärken und vielleicht auch noch stärker die sogenannten Soft Skills, Führungstrainings, Kommunikationstrainings aufeinander zu- und eingehen. Dieses alles auch mit in den Blick nehmen, denn letztlich kommt man in der harten Welt der Wirtschaft und der Bürokratie und der Finanzpläne nur dann zurecht, wenn man auch Soft Skills hat.
Wird diese weiche Materie der Soft Skills einfach noch viel zu wenig beachtet?
Man ist nicht offen, man sagt nicht immer, auch Führungskräfte sagen nicht immer, dass sie auf diesen Feldern, ich sage mal, Defizite haben oder Potenziale noch nicht komplett ausgeschöpft sind. Welche Führungskraft hat schon ein Führungskräftetraining gemacht im Kulturbereich? Wir haben jetzt letztens noch wieder ein Seminar gehabt, wo von 20 Leuten nur 7 aufgezeigt haben, die das schon mal in ihrem Leben gemacht haben. Das waren alles Kulturdezernenten, Museumsdirektoren, Theaterintendanten. In der Wirtschaft wird so etwas nicht vorkommen, da würden vielleicht 2, 3 nicht aufzeigen. Und insofern haben wir da einen großen Nachholbedarf und arbeiten auch zum Beispiel von dem Institut Kultur- und Medienmanagement in Hamburg daran, mit der KMM-Akademie hier ein qualifizierteres Angebot zu machen. Denn es ist nicht nur so, dass zu wenig in den Betrieben geredet wird, sondern es gibt auch zu wenige spezialisierte Anbieter auf diesem Feld.